gibt eine schlechte und eine gute Nachricht für die Kinder, oder ich sag mal eine schlechte und noch eine andere. Die schlechte für die großen Kinder, es gibt heute keine extra Betreuung für euch. Die gute, ich würde euch eine Geschichte erzählen, damit ihr euch nicht ganz so langweilt. Wollt ihr das? Sonst erzähle ich keine. Die habe ich mir nämlich eben erst ausgedacht. Eigentlich wollte ich einfach einen Predigttext lesen. Aber wenn natürlich die Handgebühren bei Erfahrung, dann erzähle ich hier keine Geschichte. Wisst ihr eigentlich, dass ich einen Urgroßvater hatte, der hat in Königsberg gelebt, das war ganz weit weg. Und das war ein ganz strenger Mann, die waren sowieso früher noch ein bisschen strenger, die Männer, als heute. Habt ihr Glück. Aber der, so wird mir berichtet, konnte erzählen, dass man eine Stecknadel im Heuhaufen fallen hören konnte. Da müsst ihr euch vorstellen, da waren Kinder so wie ihr, genauso frech und lebendig. Und das waren 80 davon. Und die größte Strafe war, wenn einer frech war oder nicht still genug war, und mein Urgroßvater sagte, so, zur Strafe darfst du jetzt zweimal nicht kommen. Da haben die geweint, auch Jungs. Weil jeder wollte die Geschichten von meinem Urgroßvater hören. Nun kann ich leider nicht so gut Geschichten erzählen wie mein Urgroßvater, aber es gibt einen, der konnte, glaube ich, noch besser Geschichten erzählen als mein Urgroßvater. Und ihr werdet nicht raten, wer das ist. Von dem hört ihr ständig. Der lebt auch nicht mehr, beziehungsweise also nicht mehr als Mensch. Wer war das wohl? Wenn der was erzählt hat, dann bis zu 5000 Euro, stellt euch das vor. Zugehört. Die haben mich noch nicht mal richtig verstanden, aber trotzdem war das so spannend, dass sie nicht weggegangen sind. Auch Erwachsene, auch Kinder. Der Mann hieß Jesus. Das hättet ihr jetzt nicht gedacht, ne? Ihr hört nämlich immer nur im Kindergottesdienst, na. Aber nein, Jesus konnte so toll erzählen, dass selbst mein Urgroßvater vor Neid erblasst wäre. Und das ist sogar fast schon das Thema der Geschichte. Es war nämlich so, Jesus saß einmal mal wieder, man weiß nicht so genau wo, und die Leute hörten ihm zu. Da waren seine Jünger, die immer mit ihm gelaufen sind, aber da waren auch ganz viele andere Leute, ganz viele arme Leute. Und Jesus sagte, wisst ihr was, ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte. Und zwar erzähle ich euch mal was vom Reich Gottes. Und die Leute freuten sich, endlich mal was Schönes. Das war nämlich damals so, es gab mindestens so viele Arme wie heute. Und die hatten nicht so viele schöne Sachen. Da gab es noch kein Fernsehen und es gab nicht so viele Sachen, wo man sich das schön machen konnte. Die hatten oftmals nicht genug zu essen, wisst ihr? Wenn die krank wurden, dann hatten sie manchmal nicht genug Geld, um sich was zu kaufen dafür. Und dann kam Jesus, der so tolle Geschichten erzählte und dachte, ich erzähle jetzt eine Geschichte vom Reich Gottes. Und sie dachten schon, oh, das wird toll. Das wird eine ganz tolle Geschichte. Wie toll das bei Gott ist, nämlich anders als hier. Und was macht Jesus? Er sagt, das Reich Gottes, das gleicht dem Fritz. Wer ist denn jetzt schon bitte wieder Fritz? Fritz war nämlich ein Mann. Und Fritz schlief. Und Fritz hatte, wenn er schlief, immer denselben Traum. Von einem riesigen Gänsebraten. So groß. Zusammen mit Kartoffeln und Reis und Gemüse und noch ganz vielen anderen Sachen. Und er konnte essen, so viel wie er wollte. Und er träumte gerade und dann machte jemand... war seine Frau. Fritz, schon fünf. Fritz, wir haben fast nichts mehr zu essen im Haus. Fritz, du musst los. Geh los. Na Mensch, du musst auf den Marktplatz. Vielleicht heuert dich jemand ein. Es ist doch nur die Weinernte. Dann kannst du heute einen Denar verdienen. Dann haben wir wieder genug zu essen morgen, Fritz. Komm, mach schnell, bevor die anderen dir die Arbeit wegklauen.
Ich will noch schlafen.
In dem Moment quakte das letzte der fünf Kinder. Gerade mal 3 Monate alt, in die Hose gemacht. Kann ja passieren. Das weckte Fritz endgültig auf und Fritz stand auf, wusch sich kurz das Gesicht, ging los auf den Marktplatz. Da standen schon 40 Leute und er dachte, oh nein, oh nein, ich habe noch nicht mal gefrühstückt. Aber dann kam der Gutsherr von dem größten Weinberg weit und breit. Und dann haben sie alle mit, auch den Fritz. Dann haben sie alle mit, alle widerstanden. Und dann sagt er, pass mal auf, ich gebe euch jedem von euch einen Denar. Ist das okay? Das war das Höchste, was man für einen so einen Tageslohn kriegt. Jawohl, die freuten sich. Und Fritz war so glücklich. Er sagte, oh Gott, ist das schön. Wir werden genug zu essen haben heute und morgen. Denn die wurden am selben Tag bezahlt. Meine Frau wird sich freuen. Meine Kinder werden sich freuen. Und er ging fröhlich hin. Und dann fing er an zu arbeiten. Und die Arbeit im Weinberg, das ist eine harte Arbeit. Erstens, da wo die wohnten, das war ganz schön heiß. Nicht so wie hier. Und dann waren die ja mitten auf so einem Berg. Da war kein Schatten oder so. Und die mussten richtig arbeiten. Die mussten die Weinreben abmachen. Das war ganz schön anstrengend. Und er dachte, Mensch, das ist hier ein großer Weinberg, wir sind gar nicht genug, um das alles fertig zu machen. Und 3 Stunden später kam eine ganze neue Fuhre von Arbeitern. Und die waren genauso froh. Ich sage, Mensch, wir haben noch Arbeit gefunden. Wir dachten, wir kriegen nichts mehr. Wir haben noch Arbeit gefunden. Und haben uns sogar gesagt, wir werden uns schon einig, ihr kriegt das, was ihr wert seid. Und der Fritz dachte, na Mensch, das ist ja schön. Er kannte auch einige von denen. Das waren Nachbarn zum Teil. Und er wusste, die haben auch 4 oder 5 Kinder und die wollen auch ihr Essen haben. Und wenn die heute keine Arbeit gefunden hätten, meine Güte, die Armen. 3 Stunden später wieder eine Fuhre mit 4 Arbeitern. Und Fritz dachte, ja langsam, vielleicht schaffen wir das doch mit dem Weinberg. Und 3 Stunden später nochmal, da war das schon 3. Und bis 6 ging das nur, da ging die Sonne nämlich wieder runter langsam. Und Fritz war langsam ganz schön müde. Da hatte Rückenschmerzen, mein lieber Herr Gesangsverein. Und 1 Stunde vor Toresschluss kamen nochmal 50 Leute. Stellt euch das mal vor. Und die wohlackten wie die Wahnsinnigen, weil die waren ja nur ganz bisschen. Und die waren so glücklich, dass sie wenigstens noch ein bisschen was gekriegt haben. Die dachten, naja, vielleicht kriegen wir wenigstens ein paar Trauben ab oder so, wenn wir noch 1 Stunde hier arbeiten. Und wisst ihr, was dann passierte? Dann kam der Verwalter und sagte, Feierabend! Und Fritz stand endlich. Oh, endlich. Und dann sagte der Verwalter, also passt auf, der Gutsherr hat mir gesagt, ich soll euch jetzt euren Lohn auszahlen. Und die, die als letztes gekommen sind, die kommen mal bitte zu mir. Und alle standen sie da um den Verwalter rum und die 50, die ganz zum Schluss gekommen sind, die kriegten von ihm, wisst ihr, was die von ihm kriegten? 1 Denar. Genauso viel, wie der Fritz kriegen soll. Boah, dachte Fritz, das ist ja super. Wenn die 1 Denar kriegen und die haben nur 1 Stunde gearbeitet und ich habe 12 Stunden gearbeitet, so weit konnte er gar nicht rechnen. Ja. Aber das heißt ja, dass ich sogar morgen nicht hungern muss, vielleicht auch übermorgen nicht. Fritz war glücklich. Dann kamen die Nächsten dran, die nur 4 Stunden gearbeitet hatten, die kriegten das 1 Denar. Da dachte Fritz, ist ja in Ordnung, die haben ja auch nicht so lange gearbeitet. Und dann kamen die, um 12 ankamen und die kriegten auch 1 Denar. Und dann kamen die, die nach ihnen kamen, um 9, die kriegten auch 1 Denar. Das dachte er schon, Mensch, war so. Aber jetzt mit wir als erstes, ne? Mit uns hat er das ja abgemacht. Und was kriegte Fritz? 1 Denar. Das war wohl lächerlich. 1 Denar für 12 Stunden harte Arbeit und die anderen haben nur 1 Stunde gearbeitet. Fritz hatte völlig vergessen, wie glücklich er noch morgens um 6 war, dass er einen Tag Arbeit hatte. Dass er, obwohl er kurz vor 6 erst ankam, weil er ein bisschen verschlafen hatte, doch noch mitgenommen worden war und er sich da am Morgen so gefreut hatte, dass er seine Familie ernähren kann. Er war sauer. Und der Gutsherr kam gerade und der Fritz, das war so einer, der sagte, wenn ihm was nicht passte. Und er sagte, hör zu, Gutsherr, so geht das nicht. Das ist ungerecht. Wie, das ist ungerecht, sagte der Gutsherr. Na, hör mal, die haben nur 1 Stunde gearbeitet und kriegen genauso viel wie ich. Das ist doch nicht gerecht, oder ist das gerecht? Entschuldigung, sagte der Gutsherr. Haben wir beide uns nicht heute Morgen um 6 unterhalten? Ja, sagt er. Und was haben wir gesagt? Dass ich 1 Denar kriege für meine Arbeit. Und ist das ein guter Tageslohn?
Ja.
Und hast du 1 Denar gekriegt?
Ja.
Und wo ist jetzt dein Problem? Das ist ungerecht, sagt Fritz, weil die haben genauso viel gekriegt wie ich.
Da sagt der Gutsherr, weißt du, Fritz, dass ich deinen Nachbarn genauso viel gebe wie dir, die auch alle 4 Kinder haben und nicht wissen, was sie zu essen kriegen sollen.
Das macht dich neidisch, obwohl du genug hast für deinen Tag und obwohl du dich heute Morgen gefreut hast. Das ist nicht in Ordnung.
Und dann sagt er noch etwas, das ist immer so ein bisschen schwer zu verstehen. Da sind dann so Leute wie ich und die machen dann lange Predigten darüber. Da sagt er dann, die Letzten werden die Ersten sein. Und in einigen Texten heißt es noch, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt.
Das ist so ein Satz. Da kann man dann 3 Stunden drüber nachdenken. So geschieht es
nicht. Das ist 4 Empfänger und das stimmt noch nicht mal. Es gibt Ausleger, die sagen, die Tagelöhner waren schlechter dran als die Sklaven, denn die Sklaven, die wurden zwar geschlagen, okay, das war schlimmer als bei Tagelöhnern, aber wenn die krank waren und einen Herrn hatten, der einigermaßen sich um die gekümmert hat, hatten sie wenigstens Krankenversorgung. Und sie wussten auch immer, sie haben was zu essen. Der Tagelöhner, der war wirklich ein Tagelöhner. Der, wenn der heute nicht gearbeitet hat, dann hatte er morgen nichts mehr zu essen. Ende der Durchsage. Der lebte von der Hand in den Mund buchstäblich. Das, sagt Jesus, sind die. Das sind die, von denen ich hier erzähle. Wenn ihr wissen wollt, was das Reich Gottes ist, der Tagelöhner ist es. Der Tagelöhner ist es. Da sagt er nicht der hohe Priester, der Pharisäer, der Fürst, der Gutsherr, nein, der Tagelöhner. Es geht um den Tagelöhner. Er sagt damit auch, nicht der Jude oder der Heide, der Tagelöhner. Denn Tagelöhner waren die alle, egal welchen Glauben die hatten. Ich habe mich gestern mal in so einem Brainstorming mit ein paar Freunden unterhalten. Ich sagte, pass mal auf, ich predige morgen. Einige davon kannten die Bibel inzwischen, die anderen nicht so gut. Was fällt euch denn dazu ein? Der erste sagte, der erste Gedanke ist ja, na Jesus, was hast du da schon wieder gemacht? Und der zweite von demselben Mann war, sagte, ja, das ist das Tolle, weißt du? Dass dieser ganze Gleichheitsgedanke, der kommt ja auch da aus der Bibel. Und ich dachte, was will der denn? Aber er hat recht. Revolutionär. Keine Schranken. Die Juden, die richtig frommen Juden, konnten mit Jesus bei so einem Text gar nichts mehr anfangen. Wenn Jesus sagt, es geht um einen Tagelöhner und nicht um einen jüdischen Tagelöhner, wenigstens das hätte er doch hinzufügen können. Sondern es geht um einen Menschen. Die Juden waren das auserwählte Volk Gottes. Wir können uns das heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Nebenbei auch kein Tagelöhner, zumindest nicht in Deutschland. Wir sprechen hier von Gesellschaften, auch das Römische Reich, da gab es so etwas wie ein Wohlfahrtssystem oder ein Sozialsystem überhaupt nicht. Da sind die Leute gestorben. Ende der Durchsage. Revolutionär. Jesus sagt, wenn ihr wissen wollt, worum es beim Reich Gottes geht, es geht alle an, alle. Egal, ob sie reich oder arm, gebildet oder nicht, ob sie stinken oder sich jeden Tag waschen können, ganz egal, alle. Egal, welchen Glauben sie haben, egal, welches Geschlecht und so weiter und so fort. Für uns, zumindest theoretisch, was will der Schwarze eigentlich sagen? Steht auch im Grundgesetz. Richtig. Damals aber nicht. Und um sowas zu verstehen, müssten wir uns mal überlegen, was ist eigentlich bei uns so fest verankert, dass wir da nicht so richtig gegen ankommen. Privilegien. Denn da will Jesus rein, bei dir und bei mir, nirgendwo anders. Jesus interessiert sich nicht für Nettigkeiten. Jesus interessiert sich immer für das Herz des Menschen und für das Herz der Dinge. Der Tagelöhner. Nicht ein schönes Reich Gottes mit hohen Zinnen. Der Tagelöhner. Die harte, raue Arbeitswirklichkeit. Das ist es, wovon Jesus hier spricht. Ja. Und dann auch noch der Tagelöhner und das Unrecht. Der Tagelöhner schlecht gemacht. Da waren Leute dabei, und zwar viele, die waren Tagelöhner oder Tagelöhnerinnen. Denn auch da müssen wir uns nichts vormachen. Ein Tagelöhner konnte nicht alleine eine Familie ernähren. Das ging damals nicht, es geht heute nicht. Da haben die Ehefrauen und zum Teil auch die Kinder mitgearbeitet, damit sie überhaupt genug zu essen hatten. Und von denen saßen viele bei Jesus. Und es ging um sie, es ging um ihre Schicht. Um anstelle Mitleid zu haben mit denen, die da hart gearbeitet haben den ganzen Tag, setzt Jesus die irgendwie ins Unrecht. Macht er die irgendwie schlecht. Knallhart. Ja, sagt Jesus, ob du Tagelöhner bist oder nicht, du hast nicht mehr oder weniger Mitleid verdient, es geht für alle um dasselbe. Und gleich als Vorgriff, das Reich Gottes gleicht Tagelöhnern, die sich einen ganzen Tag lang abschuften im Weinberg Gottes. Nur für die, die glauben, sie hätten bei Gott eine gute Zeit. Es gibt eine Geschichte von Martin Luther, meine ich. Ich habe das jetzt nicht mehr verifiziert, aber ich habe die vor ein paar Jahren mal gehört, dass der einen Traum hatte. Oder es war Melanchthon, sein Vertrauter. Da hatte er einen Traum von Martin Luther, der in einem großen 10 Hektar großen Feld zur Erntezeit Gerste abdrosch mit einer Handsichel. Nicht Hand, also Sonne, ne, wie sie das damals gemacht haben. Und er war alleine. Melanchthon wollte ihm am liebsten gleich helfen. In einer Auslegung von Dorothee Söller heißt es, lass uns aufhören mit diesen schwebenden Gedanken. Das Reich Gottes braucht Begeistert. Es braucht mich. Wenn ich will, dass das Reich Gottes auf der Welt irgendwas wird, dann muss ich was dafür tun. Das ist harte Arbeit. Das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist auch unschöne Arbeit. Und extrem schlecht bezahlte Arbeit nebenbei. Um diesen Text recht zu verstehen, sollte man wissen, dass direkt vor dem Text zwei Dinge passiert sind. Erstens, da kam dieser reiche Jüngling, der viel Geld hat und sagte, Herr, was muss ich tun, um dir nachzufolgen, dessen Herz irgendwie leer war. Und Jesus sagt ihm, er hat alles richtig gemacht. Verkaufe alles, folge mir nach. Und im Anschluss daran waren die Jünger so entsetzt, dass sie sagten, sag mal, wir haben jetzt alles verkauft. Wir haben alles hinter uns gelassen und sind dir nachgefolgt. Und was haben wir davon? Und Jesus sagt ihnen, was sie davon haben. Eigentlich müsste man fragen, nicht wer kommt ins Himmelreich, das Himmelreich ist gleich, sondern wer kommt eigentlich nicht da rein? Von denen, die im Himmelreich gearbeitet haben. Oder wer kommt als Erster oder als Letzter hinein? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Der, der Gnade als Unrecht empfindet. Ich wette, es gibt keinen einzigen hier, der das nicht tut. Nur, dass wir uns richtig verstehen. Wir haben ja die Gnadendiskussion im Fernsehen gerade verfolgen können im letzten halben Jahr mit Christian Klar. Es gibt in jeder Rechtsordnung, gibt es diesen berühmten Gnadenakt. Bei uns in westlichen Rechtsordnung ist es dann immer der Bundespräsident. Das heißt, das ist eigentlich Unrecht. Gnade ist nicht gerecht. Schließt sich schon definitorisch aus. Gnade kann nicht gerecht sein, sondern da wird jemand, der seine gerechte Strafe noch nicht abgebüßt hat, begnadigt, weil man sagt, es reicht. Es reicht. Und ich habe das jetzt nur mit Christian Klar erwähnt, weil das eine Situation, oder weil das ein Beispiel ist, wo das ja recht prominent war in den letzten Monaten. Darum geht es bei der Gnade. Gnade ist ungerecht. Und Jesus weiß das auch. Und ich sag mal, wenn ich der Erste gewesen wäre, ich wäre auch ein Fritz gewesen. Ich kann ja die Klappe auch nicht halten. Und ich wäre mit Sicherheit, hätte ich mich mit dem Gutsherr mal unterhalten, ob er das eigentlich gerecht findet. Und der Gutsherr sagt auch gar nicht, dass er das gerecht findet. Er sagt in dem Text wörtlich, oder schaut dein Auge böse, weil ich gütig zu den anderen bin. Ja, hätte Fritz schreien sollen. Ja, denn zu mir bist du nicht gütig, nur zu den anderen. Jesus ist das so wichtig, dass dieser Kern begriffen wird, dass Nachfolge, dass Teilhabe am Himmelreich nicht möglich ist, solange ich neidisch bin. Solange ich dem anderen, der es genauso nötig hat wie ich, aber weniger geleistet hat, aus welchen Gründen auch immer, nicht gönne. Solange ich mich vergleiche, habe ich es noch nicht begriffen. Solange das so ist, gehöre ich zu den Berufenen, die nicht auserwählt sind. Als ich mich auf den Text vorbereitet, dachte ich, ja, ich sage jetzt keinen Namen. Der Kollege, der ist 3 Jahre jünger als ich. Guck mal, was der jetzt für eine Firma hat. Ich habe das vor einem Vierteljahr gedacht. Der macht jetzt Schluss, verkauft die und geht erstmal ein halbes Jahr nach Amerika. Mit 36. Wieso kann der das? Wieso kann ich das nicht? Wieso habe ich das nicht geschafft? Ich bin da sogar noch schon 3 Jahre länger im Geschäft als der. Ich war neidisch. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ein guter Freund von mir, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ist auch immer noch. Ich dachte in dem Moment, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso bist du, also du, neidisch? Du bist seit 8 Jahren selbstständig und hast jedes Jahr gutes Geld verdient. Und du bist neidisch auf jemanden, der mehr verdient als du? Der einen anderen Weg gegangen ist und deswegen mehr bekommt? Aber es war so. Was soll ich denn sagen? Es war so. Und das auf sehr hohem Niveau, ja. Also nicht, dass ich irgendwie neidisch bin auf jemanden, wo ich irgendwie nicht weiß, wie ich meine nächste Monatsmiete bezahlen soll. Das weiß ich. Sondern sogar aus dem Wohlstand, aus dem Überfluss hinaus. Neid! Nichts anderes als das. Wie viel mehr hat jemand ein, in Anführungsstrichen, Recht darauf, neidisch zu sein, dem das eigentlich ganz schön schlecht geht? Der auch gar nicht wirklich eine Perspektive hat, dessen Perspektive von Tag zu Tag geht. Nicht weiter. Und der sich so gefreut hätte. Ich meine, wenn der gut sehr gütig gewesen wäre mit dem und er hätte 11 oder auch nur 3 Denare gekriegt und hätte 3 Tage mal ein bisschen was gehabt, wäre doch super gewesen. Er hat doch genug Geld, der Gutsherr. Aber genau darum geht es Jesus. Jesus will, dass ich begreifen lerne, wenn du mir recht nachfolgen und dienen willst und wenn du teilhaben willst, wenn du was verändern willst in dieser Welt, dann muss meine Souveränität, meine souveräne Liebe in dir Einzug halten. Anders geht das nicht. Solange du dich noch vergleichst, solange du noch neidisch bist und mit deinem Neid nicht zu mir kommst und den Fehler bei dir suchst und nicht bei dem Gutsherrn oder bei mir oder bei wem auch immer, hast du es noch nicht begriffen. Dann wird auch nichts geschehen, so viel du dich abrackern magst. Und erst wenn du es begreifst, wirst du auch begreifen, was diese Arbeit eigentlich ist, die so hart ist für dich. Vorher wird sie nämlich die harte Arbeit sein. Dietrich Bonhoeffer hat ja mal diese Theorie vom harten S zum gnädigen Du. Wunderbar, wunderbares Spiel. Ich habe das in einem seiner Revier habe ich das mal gelesen. Um Gott nahe zu kommen, ist diese harte Trainingsphase, das ist eigentlich ein lebenslanges Training, aber dieses harte es immer wieder zu tun und nicht richtig weiterzukommen und immer wieder auf meine Fehler hingewiesen zu werden und immer wieder, in diesem Fall, vergleich dich nicht mit irgendeinem tollen Pastor oder Gemeindeältesten oder ich weiß nicht wem, der sehr viel weiter ist und der ist nie sauer oder aufbrausend oder geizig oder was weiß ich. Und irgendwann dringst du durch zum gnädigen Du. Irgendwann verstehst du Gott besser. Und Jesus sagt das, und nur darum geht es. Und deswegen mache ich euch das hier so hart. Deswegen geht es auch darum, in dieser Geschichte, um Existenzen. Deswegen geht es darum, dass eigentlich der Fritz ja recht hat. Und eben doch nicht recht hat. Denn Fritz bleibt bei der Gerechtigkeit stehen. Und diese Gerechtigkeit, um die es Fritz geht, das ist die Ironie. Das ist eigentlich nur Gleichheit. Denn Gerechtigkeit, darum ging es ihm eigentlich auch nicht. Er hatte ja einen Vertrag und der Vertrag war völlig in Ordnung. Und wenn kein anderer mehr in der 9. oder 6. oder 3. Stunde gekommen wäre, dann hätte sich auch niemand aufgeregt und er wäre glücklich mit seinem Dinar nach Hause gegangen. Es ging um diese Ungleichbehandlung, die wahrscheinlich alle nachvollziehen können. Das ist kein einfaches Gleichnis. Es muss auch ganz klar sein, Gnade kann nie ein System sein. Das ist ja das Problem, ich weiß gar nicht, das wird heutzutage nicht mehr diskutiert, aber die Frage, ob eigentlich das Christentum eine Religion sein sollte. Damit haben dann ja die ersten Christen nach Jesu Tod angefangen, es wurde dann irgendwann eine eigene Kirche daraus. Aber wenn wir Gnade zu einem System erheben wollen, dann führt das zu Schmarotzern. Wenn ich nichts mehr tun muss, weil ich kriege sowieso genug zu essen, dann sind die anderen die für mich mitarbeiten müssen. Die Fleißigen. Und die finden das nicht besonders witzig. In einem sozialen Gefüge und in einem Rechtssystem kann Gnade tatsächlich immer nur der letzte Akt sein. Und Jesus sagt, Gnade beinhaltet zwingend, dass ich die Not des anderen sehe. Dass ich mich nicht mehr sehe, sondern die Not und das Bedürfnis jetzt des anderen. Und darauf reagiere. Ganz egal, ob das gerecht oder ungerecht ist. Ganz egal, ob das eigentlich angemessen ist oder nicht. Sondern dass ich darauf reagiere. Aber Jesus sagt auch, das musst du lernen. Das musst du lernen, dass du so sehen kannst, dass du so reagieren kannst, dass du so gnädig sein kannst. Und da will ich dich hinbringen. Und das kannst du nur lernen, wenn du dieses Gleichnis hier begreifst. Das kannst du nur lernen, wenn du von dir selbst wegkommst. Und ich wiederhole das nochmal. Er spricht hier von Tagelöhnern. Er sagt, du musst so sehr von dir selbst wegkommen. Du musst von den völlig berechtigten eigenen Sorgen, existenziellen Nöten wegkommen. Obwohl sie da sind. Und dann begreifst du meine Gnade. Und sie wird auch in dein Leben kommen. Und du wirst ein Gnadenbringer sein. Anders verstanden wird es ein Desaster. Und das Letzte, das passiert im Weinberg. Das passiert im Studium. Das passiert auf meiner Reise letzten Donnerstag und Freitag, Entschuldigung, Volker, ich war in der Slowakei, in die Slowakei. Das passiert oftmals gar nicht im Gottesdienst, wenn wir uns zu Brot holen durch geistliche Gemeinschaft oder das Hoffen, sondern das passiert an meinem Arbeitsplatz, das passiert in meinem Alltag. Eine liebe Freundin, die ich in Kenia kennengelernt habe vor über 20 Jahren, die sagte mir mal, ach weißt du Roger, 2 Jahre später, In Kenia, die waren nur 4 Wochen da im Urlaub. In Kenia haben wir gebetet beim Kuchenbacken. Und wir haben Wunder erlebt. Und jetzt sitzen wir hier in unserer Doppelhaushälfte, haben 2 Kinder, es geht uns gut, wir haben Arbeit, alles ist gut, aber wir erleben Gott nicht mehr. Ich habe es immer noch nicht geschafft, die wieder nach Kenia zu bringen. Aber das gelingt mir noch. Aber das ist es, worum es geht. Beim Kuchenbacken Wunder erleben. Bei meiner Arbeit Wunder erleben. Die Not bei meinen Mitmenschen sehen, Gottes Willen erkennen, lernen in meinem ganz normalen Alltag. Das sind keine heroischen Akte, von denen Jesus spricht, sondern er spricht vom Weinberg. Und er spricht auch davon, wenn er von dem Tagelöhner spricht, dass das jeder kann. Jeder. Jeder, der hier sitzt. Es gibt keinen, der das nicht kann. Es gibt keinen, für den es nicht Aufträge gäbe. Es gibt keinen, der diesen Auftrag der Gnade nicht hat oder auch nicht begreifen könnte. Das Schöne ist, die Nachfolge Jesu hat nichts mit Intellekt zu tun. Man muss nicht schlau sein. Es geht immer nur um das Herz. Das, was es so schwer macht, das ist mein Herz, das ist das Sittengesetz. Und zwar im christlich, also im jesuanischen Sinne verstandenes Sittengesetz. Das ist es, was es so schwer macht. Mein eigenes Herz. Und das ist bei uns allen gleich. Und das ist die Einladung Jesu. Kommt, arbeitet in meinem Weinberg. Die Arbeit wird hart sein und sie wird grandios sein. Ihr werdet Veränderungen erleben. Das Reich Gottes, wir sprechen vom Reich Gottes. Es gibt wunderbare Filme. Meine Frau, die sucht immer, wenn wir Videos haben wollen, so dänische Filme aus. Das sind immer so Filme von irgendwelchen einfachen Leuten, deren Leben total kaputt ist. Verschiedensten Situationen. Und am Ende des Films hat es irgendeine große Krise gegeben und sie haben zueinander gefunden. Und es hat sich wirklich was verändert. Das sind wunderbare Beispiele. Die Dänen können das irgendwie besonders gut oder die Skandinavier. Ich glaube, da sind auch schwedische Filme bei. Aber das sind wunderbare Beispiele für das, worum es hier geht auf dieser Ebene. Dazu, wozu Jesus mich einlädt, wozu er mich vor, ich weiß gar nicht, ein Vierteljahrhundert mittlerweile eingeladen hat. Wunderbar, dass ich das sagen kann. Und da war ich mir schon in der Pubertät, ne? Nur dass hier Leute denken, mit 5 oder so, das ist vage. Das ist es, wozu er mich einlädt. Das ist es, wo jede Woche voll von sein darf. Bei mir, bei dir, bei uns. Amen.